herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch begrüßen zu dürfen zu diesem tollen Format. Und ich freue mich wie immer, dass ich es nicht alleine tun muss, sondern gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Ja, wir sind zusammengekommen wieder einmal. Wir sprechen über den 22. Bundesligaspieltag, über ein anstehendes Derby in der Bundesliga und über anstehende Derbys, ja, quer durch Europa. Es ist die große Derby-Woche und ich freue mich riesig auf die Spiele und natürlich dann auch, die hier besprechen zu können. Bevor wir das aber anfangen, wie immer auch noch einmal ein kleiner Hinweis. Sportwetten sind ab 18 nichts für Minderjährige. Die Quoten, die hier im Podcast genannt werden, können sich jederzeit ändern bei den verschiedenen Wettanbietern, sind deshalb auch Angaben ohne Gewähr und ganz wichtig auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist und das Wetten zur Sucht wird, dann könnt ihr euch zum Beispiel für Hilfe an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da wird euch geholfen werden. Und wir starten jetzt eben in die große Derby-Woche, Alex. Ich habe es angesprochen. Ja. Aber haben uns die Spiele natürlich so ein bisschen aufbewahrt. Die sind jetzt nicht die ersten, die wir besprechen werden. Aber auch die anderen Bundesligaspiele haben eigentlich alle an diesem Wochenende, zumindest die, die wir rausgesucht haben, eine ganz schöne Story zu erzählen. Das erste Spiel, was wir besprechen wollen, das ist das zwischen Gladbach und Mainz. Und bei Gladbach hängt die Stimmung mehr als schief, weil ein Ex-Mainzer nicht mehr lange Trainer bleiben wird, sondern den Weg aller Mainzer geht, aller guten Mainzer Trainer, nämlich nach Dortmund.
Ja, schön zusammengefasst. Ja, die Story natürlich dieser Woche schlechthin, die über allem liegt, natürlich das Sportliche überlagert bei den Gladbachern, dass sie einfach Marco Rose, ihren Erfolgscoach, verlieren. Das ist natürlich eine sehr, sehr bittere Nachricht für die Fohlen und dementsprechend ja hängt der Haussegen, glaube ich, vor allem im Fanlager sehr, sehr schief, ne?
Ja, das Fanlager ist tatsächlich ja mindestens gespalten. Ich würde sagen, sogar eigentlich fast einig, aber eben in schlechter Laune. Also es ist natürlich eine große Enttäuschung da. Ich muss aber auch sagen, dass das Ganze eben ja für mich in der ganzen Kombination wirklich so, als hätten da mehrere Leute vielleicht eher in der Kommunikation versagt untereinander. Also auch Verein, Trainer. Eberl gibt ein Interview, wo er sagt, zu 98% bleibt er. Was das bei Fans auslöst, das muss er wissen. Dass er jetzt eine Ich-hau-auf-den-Tisch-PK gibt und alle Beobachter sagen, Mensch, der Eberl ist ja der beste Sportdirektor der Liga. Da sollte man das vielleicht im Vorfeld nicht vergessen. Marco Rose selber scheint ja aber zumindest die Spieler auch sehr überrascht zu haben mit der Verkündung seines Wechsels. Und man hat ja gehört, dass die Mannschaft das sehr negativ aufgenommen hat. Da muss man dann vielleicht sich auch fragen, ja, was für ein Gefühl hat er den Spielern denn noch vor der Verkündung vermittelt, wenn die alle so überrascht und enttäuscht sind? Da liegen vielleicht auch Fehler beim Trainer der Gladbacher. Ich meine, prinzipiell, dass Dortmund jetzt Leute, die eine Ausstiegsklausel haben, anfragt und die dann persönlich entscheiden, ja gut, ich bin interessiert, die würde ich da fast rausnehmen irgendwie, auch wenn sich natürlich der Hass der Gladbacher Fans gerne auf Dortmund projizieren lässt, aber wie gesagt, ich glaube, da gab es einfach so Verfehlungen innerhalb des Vereins, die es jetzt schwerer auch als nötig machen, um jetzt mal wieder die Wende zum aktuellen Sportlichen zu finden, die schwerer als nötig machen, die eigenen Ziele noch zu erreichen, auch gegen Mainz jetzt.
Ja, du hast da viel Richtiges angesprochen. Die Frage ist natürlich, wie affektiert diese ganze Story, dass der Trainer weg ist, die Mannschaft, ne? Wie sehr wird Rose zur Lame Duck? Im schlechtesten Fall logischerweise. Oder ja, wie sehr ist die Mannschaft jetzt unzufrieden? Dann hat das vielleicht Auswirkungen auf die Leistung mancher Spieler oder der ganzen Mannschaft generell, die ja eh nicht so super drauf sind, sollte man ja auch nicht vergessen. 3 Spiele aktuell warten sie wieder auf einen Sieg. Zuletzt gab es ein 0-0 in Wolfsburg. Das war ja fast schon ein positives Resultat, weil die Wolfsburger so stark sind und weil du nicht verloren hast bei einem Konkurrenten. Aber davor das 1-1 bei Union Berlin war enttäuschend. Umso enttäuschender war natürlich dieses 1-2 gegen die Kölner im Derby, die heftige, bittere Pleite zu Hause, mit der niemand gerechnet hat, bei der aber Rose ja eine große Teilschuld, fand ich, hatte an der Niederlage, weil er so unglaublich krass rotiert hat. Dementsprechend ja, läuft ja eh noch nicht alles so prickelnd aktuell bei den Gladbachern. Ne? Sie sind auch nur Siebter. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr enttäuschender Rang für sie. Das klare Ziel ist die Champions League Quali, schlechtestenfalls natürlich Europa League auf Platz 7. Ja, hast du zwar die Europa League gerade noch so erreicht, aber halt über diese Hintertür, ne? Wodurch du, ich glaube, 3 Quali-Spiele sind, hättest nächstes Jahr, das wollen die Gladbacher sicherlich auch vermeiden. Dementsprechend, es stimmt ja eh nicht alles und dann jetzt diese ganze Trainerthematik. Ja, könnte könnte besser laufen bei den Gladbachern, ne?
Ist generell einfach eine sehr unglückliche Situation, weil ich glaube, du hattest das Gefühl, seitdem Rose angekommen ist, hier wird was aufgebaut. Wir machen Schritt für Schritt. Das erste Jahr holen wir die Champions League Quali. Das zweite Jahr schaffen wir die Champions League Gruppenphase. Es sollte eigentlich aufwärts gehen. Man baut was auf. Jetzt ist klar, er ist nicht weiter daran interessiert, mit aufzubauen ab Sommer. Und dann stimmen eben auch die sportlichen Ergebnisse nicht mehr so. Das Highlight steht jetzt ja auch vor der Tür dann mit den Champions League Spielen, die man noch offen hat. Aber da hat sich jetzt eben dieser Stimmungskiller schon vorher eingemischt. Also ich finde es eine sehr unglückliche Situation rund um Gladbach. Ja. Und natürlich auch nochmal ganz kurz auf den Gegner zumindest eingehen, wenn wir über dieses Spiel zwischen Gladbach und Mainz reden. Bei den Mainzern, die haben trainermäßig, glaube ich, alles richtig gemacht. Auch ein Ex-Mainzer Spieler zurückgeholt aus der Generation Klopp. Der hat den Trainersitz übernommen. Wir sehen also wahrscheinlich irgendwann Bo Svensson auch beim BVB. Aber im Moment steht er an der Seitenlinie von Mainz und macht alles richtig. Er hat Stabilität ins Team gebracht. Die waren ja genauso abgemeldet wie Schalke eigentlich. Jetzt haben sie in der Rückrunde schon so viele Punkte geholt wie in der gesamten Hinrunde. Und das auch zu Recht. Also die Entwicklung ist sichtbar, man ist stabil. Und ich finde auch, im Gegensatz zu fast oder vielen anderen, hat man halt auch auf dem Transfermarkt clever agiert, mit Da Costa und mit Chor einfach Stützen geholt, die die Mannschaft direkt auf ein Wir-halten-die-Klasse-Niveau in der Bundesliga gebracht hat. Und deswegen glaube ich, die könnten auch Gladbach gefährlich werden, weil ihnen auch gefällt, dass sie gegen den Ball spielen. Und Gladbach will den Ball. Und ich glaube, die Verfassung ist gut. Und bei Mainz im Abstiegskampf sehe ich da tatsächlich sowieso gute Chancen.
Ja, du hast das angesprochen. Die haben sich absolut stabilisiert. Es ist wirklich kurios, dass sie jetzt in den 4 Spielen in der Rückrunde genauso viele Punkte schon gesammelt haben. 7 an der Zahl wie in der kompletten Hinrunde. Das zeigt nur, wie katastrophal diese Hinrunde war. Dementsprechend, ja, sie haben sich absolut stabilisiert. Ich glaube auch, dass sie ein sehr, sehr unbequemer Gegner schon generell sind für die Gladbacher. Erst recht natürlich, weil es bei Gladbach ja so viel Chaos ein bisschen hinter den Kulissen herrscht. Und ja, weil die Mannschaft jetzt sicherlich auch nicht in der besten Form sowieso schon sind. Und dann eben gegen diese unbequemen Bo Svensson Mainzer jetzt ran zu müssen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, leichtere Heimspiele. Auch wenn du auf dem Papier natürlich trotzdem ganz eindeutig immer sagst, ja klar, Gladbach ist Favorit. Das zeigen auch die Quoten. Da gibt es eine, ich glaube, 1,56 im Schnitt auf den Heimsieg. Also das ist ein klarer Wink. Gladbach ist der Favorit, aber so deutlich vorne sehe ich sie tatsächlich nicht. Also ich könnte mir auch ein Unentschieden beispielsweise wirklich easy vorstellen, eben aufgrund der der Stimmungslagen in beiden Vereinen.
Ja, da kommt so viel bei Gladbach auch zusammen, was ein eh schon unangenehmes Spiel eben nochmal viel unangenehmer und unabschätzbarer macht. Deswegen auch mein Tipp zusätzlich zu den Quoten, die du gerade schon genannt hast. Vielleicht mal auf X2 doppelte Chance gucken, Unentschieden oder Sieg Mainz.
Oh, mutig.
Damit hat man 2 von 3 Spielausgängen abgedeckt. Vielleicht den wahrscheinlichsten nicht, den Sieg der Gladbacher. Aber wir haben ja drüber gesprochen, warum es gute Gründe dafür gibt. Und 2 von 3 Spielausgängen abgedeckt mit einer Quote von 2,2, 2,3. Das ist einfach für mich immer spannend, finde ich, wenn wir tatsächlich auch beide der Meinung sind, dass es jetzt nicht das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Deswegen die Kombination finde ich spannend, wollte ich nochmal ein Spiel bringen zum Ende dieser Besprechung.
Ja. Was ich interessant finde, ist, dass die Wettanbieter tatsächlich mit Toren der Mainzer rechnen. Das Both-to-Score gibt eine 1,60 im Schnitt. Also da siehst du schon, da rechnet jeder damit, dass die Mainzer zumindest treffen. Das zeigt ja schon auch aus, dass Gladbach doch nicht so deutlich favorisiert ist auf dem Zettel, wenn man quasi damit rechnet, dass die Gäste schon mal mindestens ein Tor schießen werden. Finde ich tatsächlich trotz der Quote grundsätzlich einen interessanten Tipp, weil ja die Gladbacher absolut nicht gefestigt sind, aktuell wirklich Probleme haben, auch in Heimspielen ja immer wieder Probleme haben, ist ja auch tatsächlich nichts Neues, dass sie da ja sehr, sehr häufig unentschieden zu Hause gespielt haben. 4 an der Zahl immerhin, also das sind ja wahrscheinlich 4 mehr, als sie sich wünschen würden. Gegentore kriegen sie auch immer mal wieder welche zu Hause, vor allem sie tun sich, finde ich, für einen Champions-League-Aspiranten schwer damit, Heimtore zu schießen. 19 in 11 Spielen ist nicht so super prickelnd. Also da eigentlich würde man sich mehr erwarten zum Gegenbeispiel. Freiburg hat 5 Heimtore mehr geschossen. Ne? Also das zeigt schon auf, Gladbach hat generell ein bisschen Probleme.
Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Überschrift, die man auch über dieses Spiel stellen kann am Ende. Weil du gerade Freiburg gesagt hast, würde ich das tatsächlich einfach mal direkt aufnehmen. Wie einen schönen Steilpass in die Schnittstelle. Nehme ich den Ball mit, zieh durch, ab zum Treffer. Der Treffer heißt Freiburg gegen Union. Das ist das nächste Spiel, was wir besprechen wollen. Und das ist tatsächlich auch ein spannendes Spiel, finde ich, weil es sehr ausgeglichen ist. Und ich finde schon nur erstmal so bei den ersten Assoziationen, Freiburg und Union, okay, von der Kaderstärke her nicht die ersten 4, 5 Mannschaften der Liga, aber vom Zusammenhalt, vom Auftreten, von der Art der Trainer und dem, was man da aufgebaut hat, hat man irgendwie, finde ich, immer ähnliche Bilder direkt im Kopf. Und das deswegen ein Aufeinandertreffen, was ja von dem her eigentlich auf Augenhöhe stattfinden sollte. Tabellarisch wird das unterstrichen, Freiburg auf 8, Union auf 9. Aber die Form ist natürlich eine ganz unterschiedliche. Denn wenn wir sagen Union auf 9, können wir nur ein paar wenige Wochen zurückverweisen in diesem Podcast. Da haben wir gesagt Union auf 5, Union auf 4, Union, da muss man mittlerweile Spitzenspiel sagen. Davon haben sie sich jetzt ganz ehrlich dann doch wieder verabschiedet. Das hat sich so ein bisschen eingepegelt. Die 5 Spiele ohne Sieg haben ihren Teil dazu beigetragen. Freiburg hingegen, die standen ein bisschen weiter unten, sind jetzt vorbeigezogen. Und das eben wegen einer sehr guten Form. Und ich glaube, ja bei ähnlichen Teams sprechen wir hier über eine Formfrage, die dann eben Richtung Freiburg kippt. So.
Ja, die Form der Freiburger sollte man noch erwähnen. 7 Spiele ungeschlagen, also richtig, richtig toll drauf. Der Sportclub. Und übrigens für die Gladbacher auch ein interessantes Spiel. Beide sind jeweils die Verfolger der Gladbacher. Also sollte Gladbach patzen und Freiburg oder Union gewinnen, wird es dann nach hinten für die Gladbacher auch ein bisschen enger. Dann wird es schön kuschelig da bei den Europa League-Verfolgern. Also dementsprechend, ja, da einige Brisanz in dem Spiel, wobei du normalerweise sagen würdest, naja, Freiburg-Union, normales Mittelfeldduell, was soll da schon passieren? Beide sind tatsächlich Europacup-Aspiranten aktuell, also in der Lauerstellung da hinter den Gladbacher und auch übrigens hinter den Dortmundern, über die wir später noch sprechen, die man da unten auch nicht unbedingt so erwartet hätten, aber dazu näher später mehr. Ja, Freiburg-Union für mich ein sehr, sehr spannendes Duell, sehr ausgeglichen. Ich habe trotzdem so einen Ticken die Freiburger vorne, eben aufgrund dieser starken Serie aktuell, weil sie wirklich sehr, sehr gut drauf sind und weil die Unioner ja einfach ein bisschen wackeln zuletzt und einfach Probleme mit dem Siegen haben. Die vermissen tatsächlich Kruse sehr. Der würde ihnen sehr, sehr gut tun, aber ich glaube, er ist immer noch nicht zurück. Ne? Ich glaube, an diesem Wochenende kommt er doch nicht zum Einsatz. Den könnten sie natürlich enorm gebrauchen. Ohne ihn kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in Freiburg gewinnen. Also tatsächlich den Auswärtssieg würde ich ja ausschließen wollen. Ansonsten 1x, die doppelte Chance, liegt natürlich sehr, sehr nahe. Ne? Dann hast du den kleinen Favoritentipp Freiburg, nimmst aber ja, das Remis auch noch mit. Das wäre so der Tipp, der mir ins Auge springt.
Ja, also macht natürlich auch aus allen Richtungen betrachtet einfach Sinn, weil Freiburg ja jetzt auch nicht die Mannschaft ist, wo du sagst, wir gehen davon aus, dass sie 2, 3 Tore pro Spiel zwingend erzielen werden, egal welcher Gegner kommt. Wir haben Union auf der anderen Seite, die trotz ja schlechterer Form zumindest immer in der Lage sind, ein Spiel unangenehm zu machen. Da hapert es eher vorne, hast du ja auch angesprochen. Und es sind natürlich viele Sachen, die dann schnell mal zu einem Unentschieden führen können. Aber auch ein Heimsieg ist für mich tatsächlich irgendwie ja sehr gut vorstellbar. Also wer es ein bisschen ja wissen will, ein bisschen risikofreudiger ist als mit dem 1x, der kann natürlich einfach sagen, 3-Weg, ich tippe auf Freiburg. Da gibt es 2 Fünferquoten, ja. Also
die Quoten direkt, sind saftig auf Freiburg, muss man sagen.
Ich, dafür, dass es auch also sehr formstarke Mannschaft ist, die auch noch zu Hause spielt und jetzt gegen eine eher formschwache Mannschaft spielt, ist das dann wieder eine Quote, die man erwähnen sollte, zumindest weil sie recht hoch liegt in der Gesamtbetrachtung. So, ne? Das würde ich auch noch dazu beitragen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir halten es halt nicht so lange mit diesem Spiel jetzt aus, weil es uns schon so unter den Fingernägeln brennt, weil wir noch einige so spannende Partien hier zu besprechen haben. Zum Beispiel die Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den Brooklyn Nets. Nein, kleiner Scherz, die besprechen wir hier nicht, aber die bekommt ihr auf wettbasis.com erklärt. Alle NBA-Spiele vorbereitet, was kann man tippen, wie sind die Teams drauf, was gibt's überhaupt zu wissen. Da kann man sich auch schön in den Basketballsport rein nerden, wenn man möchte. Wettbasis.com, schaut da einfach mal vorbei. Ich spule jetzt ein bisschen zurück, gehe an den Anfang der Überleitung und sage, das spannende Spiel, auf das wir uns eigentlich freuen, das wir jetzt sprechen wollen, das Frankfurt gegen Bayern, das Pokalfinale 2018, die 5-1 Niederlage der Münchner, nach der Niko Kovac entlassen wurde. Da gibt es einige tolle Geschichten aus Frankfurter Sicht in der jüngeren Vergangenheit und ich glaube, ja, ich bin sehr positiv gestimmt tatsächlich, ohne jetzt Bayern nahe treten zu wollen, dass sie diese tollen Geschichten auch am Wochenende sogar fortsetzen könnten.
Tja, dabei sprechen die Quoten anderes. Ich möchte mal kurz damit einsteigen. weil tatsächlich so gut die Frankfurter drauf sind, die Quoten in der Spitze über 4,0 auf den Heimsieg gehen. Das finde ich ziemlich erstaunlich. Da sieht man wieder, ja, die Bayern haben einfach diesen klangvollen Namen, dass sie immer haushoher Favorit sind, selbst in Spielen, bei denen sie nicht unbedingt Favorit oder dermaßen favorisiert sein sollten oder müssten. Denn historisch gesehen ist Frankfurt der Auswärtsangstgegner der Bayern. Also sprich, in Frankfurt gab es für die Bayern schon 22 Niederlagen, genauso viele wie gegen beispielsweise gegen Gladbach, aber gegen kein Team haben die Bayern mehr oder häufiger auswärts verloren. Also das zeigt schon, sie fühlen sich sehr, sehr unwohl in Frankfurt. Da gibt es immer mal wieder Niederlagen und auch aus diesem Kontext heraus betrachtet sind die Quoten erstaunlich hoch. Und dann natürlich, ja, Frankfurt absolut das Team der Stunde, fast schon das Team der Saison. Bin fast schon geneigt, dahin zu gehen, denn sie sind im Kalenderjahr 2021 das beste Team. Sie sind bisher noch ungeschlagen. Sie sind auf Champions League-Kurs. Sie haben Silva, einen fantastischen Stürmer vorne drin, der ja nicht weiß, wie man keine Tore schießt. Von daher, es spricht schon sehr, sehr viel für Frankfurt und deswegen finde ich diese in der Spitze vierer Quoten auf den Heimsieg erstaunlich hoch, muss ich ehrlich sagen.
Das auf jeden Fall. Also zu der historischen Komponente, die du eben schon ja erwähnt hast, kommt ja auch, dass sie auch in dieser Saison ungeschlagen sind zu Hause komplett. Also haben sowieso noch kein einziges Spiel im eigenen Stadion verloren. Ja. Und sind jetzt in der besten Verfassung, die diese Saison hergegeben hat. Also es gab eine Phase, da gab es viele Unentschieden, da hat dann viel nicht so gepasst. Das war nach der Niederlage gegen München in der Hinrunde tatsächlich, dass es so ein bisschen nicht so lief. Aber jetzt hat sich dieses Team gefunden. Ich glaube, die einzige Frage bei Frankfurt ist über die gesamte Saison gesehen, weil sehr wenig rotiert wird, weil Hütter wirklich seine A11 gefunden hat. Wie kann sich das verändern, wenn wir 2, 3 wichtige Ausfälle hätten? Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir reden jetzt über das kommende Wochenende und da gibt es diese Ausfälle nicht. Du hast einen Kostic in herausragender Verfassung. Mhm. Da gab es, glaube ich, 10 Spieler am Stück, wo er entweder vorgelegt oder getroffen hat. Silva, weiß ich tatsächlich keine Nummer, aber hat sehr viele Spiele in Folge getroffen auch. Du hast es angesprochen. Also das Team ist super drauf und ich fand jetzt auch gegen Köln, habe ich sie auch wieder mal in Gänze gesehen, sie treten halt auch auf wie ein Spitzenteam mittlerweile. Also es ist nicht nur dieses, Mensch, Frankfurt hat einen guten Lauf, weil sie echt kontern können und die Teams haben nicht damit gerechnet. Köln hat sich hinten reingestellt wie der Underdog und Frankfurt hat kombiniert wie eine Spitzenmannschaft und am Ende verdient gewonnen. Und ich bin beeindruckt von der Form, ich bin beeindruckt von manchen Spielern im Moment, nicht nur Silva, Kostic, Barkok zum Beispiel ist ja auch super drauf. Mittlerweile kannst du einen Jovic einfach mal so nachlegen, falls gar nichts geht. Also da ist viel Positives da und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass bei den Bayern ja nicht alles positiv ist. Ne? Also wir haben 3-3 gegen Bielefeld am vergangenen Spieltag gesehen. Immer, also wie viele Spiele gab es in dieser Saison, wo Bayern hoch souverän war? Auch nicht so viele. Wie viele Spiele gab es, dass Bayern kein Gegentor kassiert hat? Eigentlich gar keins. Also da ist wirklich, da ist ja auch nicht alles perfekt. Und bei den Frankfurtern, die sind am Leistungsmaximum.
Ja, kleine Serviceleistung übrigens für dich, aber natürlich für unsere Hörer. André Silva hat in den letzten 4 Spielen in Folge getroffen. Noch beeindruckender ist aber, dass er 9 Tore in den letzten 7 Spielen erzielt hat. Also viel besser kann ein Stürmer nicht drauf sein. 19 Saisontore in 22 Spielen, ich glaube, die Zahl kennen die meisten logischerweise. Also mit Haaland und Lewandowski absolut der mit Abstand beste Stürmer in der Bundesliga und von der Form her wahrscheinlich sogar der Beste.
Ja. Naja, ich glaube, das ist eben der große Ansatzpunkt. Wir haben jetzt Frankfurt stark geredet, wir haben München ein bisschen schwächer geredet.
Da gibt es auch einen Stürmer, der weiß, wo das Tor ist.
Genau, ne? Die Torjägerliste zeigt eben bei allem, was wir gerade erwähnt haben, was ja nicht ausgedacht ist, sondern richtig und einsehbar, gibt es da gewisse Elemente bei den Münchnern, da kann niemand standhalten. Und du hast Haaland und du hast Silva angesprochen. In der normalen Welt, da wären sie Torschützenkönig oder würden die Liste anführen. Aber wir leben halt in einer Lewandowski-Welt, würde ich sagen.
Ja, guter Hinweis. Tatsächlich, ja, wir haben ja da noch gar nicht drüber gesprochen, das Top-Duell der Top-Stürmer sozusagen, also nicht nur ein Kracherspiel von der Tabelle her der Mannschaften, sondern auch es treffen 2 der 3 besten Stürmer der Liga aufeinander. Dementsprechend auch das natürlich absolut erwähnenswert. Die Frage ist, treffen beide oder wer outscored den anderen? Kann man ja auch so ein bisschen herangehen an die Sache. Also ich würde sagen, es würde mich nicht überraschen, wenn beide treffen.
Ja, also spätestens ausgeweitet auf both teams to score, also dass wir erstmal sagen, wir gucken jetzt mal unabhängig vom Torschützen, dann halte ich das für ein Spiel, wo es unmöglich sein wird, also bei vorstellbaren Spielverläufen eigentlich unmöglich sein wird, dass nicht beide treffen, ehrlich gesagt. Also Bayerns Defensive, du kriegst drei Dinger gegen Bielefeld, so viel haben die in der gesamten Saison vorher geschossen, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte. Da wackelt so viel und du siehst immer wieder auch, wo sie Probleme haben. Und Frankfurt bringt ja auch noch genau diese Elemente mit, ne? Aber das Bayern auch übrigens ja nicht nur Lewandowski noch sehr gut drauf. Ich fand Sané war absoluter Lichtblick gegen Bielefeld. Der war sehr gut in Form. Und ein Coman, der seit dem Champions-League-Finale auf einmal ja wieder einer der besten Spieler der Liga ist. Davor wurde schon über Wechsel spekuliert. Also auch da eine Menge Offensivpower. Deswegen beide Treffen, ja, auch nicht so hoch bewertet mit der 1-3er-Quote. Logischerweise, wie gesagt, fast gesetzt für mich.
Ja, die Quote ist tatsächlich sehr, sehr niedrig. Dementsprechend sehen das sehr viele Wettanbieter und natürlich dementsprechend auch Wetter wahrscheinlich sehr ähnlich. Deswegen schießen ja die Quoten so nach unten. Es liegt sehr nahe natürlich, dass beide treffen werden, weil sie einfach diese Superstürme haben, weil ja die Frankfurter zu Hause noch ungeschlagen. Die Frage ist natürlich, können die Bayern jetzt endlich der SGE die erste Heimniederlage zufügen? Wenn nicht die Bayern, wer sonst? So kann man es ja auch mal aufziehen, ne? Also mal den anderen Blickwinkel einnehmen. Und dann gäbe es da eine gute 1,80 für auf die Bayern. Also wer ja die Favoritentipps generell ins Auge fasst und natürlich nicht gegen Bayern tippen will oder kann, was ja völlig, völlig logisch und nahe liegt, findet immerhin da teilweise eine 1,80 auf den Sieg der Münchner. Also auch nicht ohne. Kann man auch mal in Erwägung ziehen, ne?
Auf jeden Fall. Lass mich dann einfach noch das Gegenangebot schnell vorstellen. 1x, also Frankfurt gewinnt oder unentschieden und dann eben in ja, zusammengefasst gesagt, eben Frankfurt bleibt zu Hause ungeschlagen. Das würde eine Zweierquote immer noch bedeuten. Um die 2-0, um die 2-1 herum kann man da erwarten, wenn Frankfurt weiter ungeschlagen bleibt. Und wie gesagt, ich bin da aus Frankfurter Sicht nicht so negativ eingestellt, dass das möglich sein könnte. Und jetzt kommen wir ja nochmal zum kleinen Abkühler. Ich will dem Spiel nicht zu nahe treten, aber bevor wir dann zum Derby kommen, zum Revierderby, dem ersten, was wir heute besprechen werden, es stehen ja noch mehr auf dem Programm, wollen wir jetzt zum Spiel zwischen Köln und Stuttgart kommen, Alex?
Ist das für dich ein Abkühler, ja?
Ja, ich glaube von den Erwartungen an die Partie, von dem Fußball, den man erwarten kann, schon ein bisschen, weil, ja.
Lass mir dazwischen grätschen, liegt aber in der Regel eher am 1. FC Köln und weniger an den Stuttgartern, ne?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen aber auch die Kombi, dass eben die größere Hoffnung würde auf Stuttgart liegen, die sind aber schlecht drauf. Also Stuttgart zur besten Phase der Saison, hätte man gesagt, ja, mal gucken, was die mit Köln anstellen. Jetzt sind sie ja sogar formschwächer als die Kölner, die ja zumindest vor der Niederlage gegen Frankfurt, über die wir gerade gesprochen haben, zumindest zweimal in Folge gewinnen konnten, unter anderem das Derby. Aber gegen Frankfurt hast du auch wieder gesehen. Also eigentlich sind sie fußballerisch auch schlechter als ihr Tabellenplatz sogar, die Kölner.
Ja, kann man schwerlich widersprechen. Es ist nicht prickelnd, was sie fußballerisch Woche für Woche anbieten. Das stimmt. Die Ergebnisse stimmten zuletzt ja immerhin, muss man ja sagen. Also ich glaube, das Fußballerische stellen die Verantwortlichen und Fans und etc. beim FC hinten an, wenn man einfach die Klasse hält. Und zuletzt bewegte man sich da in die richtige Richtung mit diesen drei Siegen in den vier Spielen, ne? Gegen Schalke, Bielefeld und Gladbach. Drei absolute Big Points, wir hatten es angesprochen. In Frankfurt, ja, kann man damit rechnen, dass du verlierst. Wir haben es angesprochen, wie stark die Frankfurter sind. Von daher ist das, glaube ich, kein Rückschlag für den FC. Und jetzt gegen Stuttgart ist das einfach mal wieder ein Spiel. Da hast du eher den Anspruch, dass du es nicht nur gewinnen willst, sondern gewinnen musst, vielleicht sogar gewinnen wirst. Denn Stuttgart nicht gut drauf als Aufsteiger, ja, schon eher ein Gradmesser für diesen FC, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube auch, dass man tatsächlich jetzt nicht ausschließen kann, dass hier Köln sogar eine Chance hat, weil sie eben, du hast es gesagt, eben irgendwie es geschafft haben, in den Spielen, wo sie da sein müssen, auch da zu sein. Und die Tabellensituation ist jetzt natürlich so, dass man die 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und auf die Hertha hat, die davor steht. Das heißt, selbst wenn die Arminia ihr Nachholspiel, die ja im Moment auf Platz 16 stehen, bekommen, können sie zumindest nicht direkt auf den Relegationsplatz fallen, sondern wären 3 Punkte vor der Hertha, die dann drauf wäre. Aber man ist immer noch sehr dicht dran und es ist immer wichtig, Punkte zu sammeln. Bei den Stuttgartern hingegen, ich weiß, du kennst die alte Regel ja auch wahrscheinlich, 40 Punkte brauchst du, um die Klasse zu halten. Aber diese Regel ist ja spätestens seit den Hochzeiten des HSV völlig verloren gegangen. Also ich würde fast sagen, mit den 26 sind sie wahrscheinlich schon sicher, wenn du dir anguckst, wer sonst da unten gerade unterwegs ist und wie. Deswegen, ja, der Druck liegt schon bei Köln vor diesem Duell.
Ja, vor allem mit Blick auf die Heimbilanz. Die Kölner sind die zweitschlechteste Heimmannschaft. Schlechter ist nur der FC Schalke 04, wer auch sonst. Ein Heimsieg in 10 Spielen, das ist sehr, sehr mager. Tore schießen sie auch nicht wirklich zu Hause, 11 Treffer in 10 Spielen. Also du siehst schon, wo die Probleme liegen. Immerhin die Abwehr ist halbwegs okay für eine Mannschaft, die da unten drin steht mit 19 Gegentoren. Also es könnte schlimmer sein, wobei es natürlich auch nicht gut ist, um Gottes Willen. Aber ja, das geht noch okay. Sie müssen einfach irgendwie jetzt schauen, dass sie die Stuttgarter schlagen wird. Aber nicht einfach, auch wenn die nicht gut drauf sind. Immerhin auswärts, wir haben es öfter angesprochen, sind sie immer wieder für einen Sieg gut. 5 der 11 Partien haben sie in der Fremde gewonnen, auch wenn sie jetzt zuletzt ja eher nicht mehr so erfolgreich waren. Aber ich glaube schon, dass sie ja gegen den FC zurück zu alter Auswärtsstärke finden können. Denn es ist definitiv für mich eins der ja, leichteren Auswärtsspiele, das dem VfB vielleicht auch ein bisschen in die Karten spielen sollte. Denn nochmal, so defensiv stark ist der FC nicht. Ne?
Nee, das Problem ist, dass sie leider, selbst wenn sie versuchen, hinten kompakt zu stehen, eben dann doch mal die Lücken haben. Und also das, selbst das funktioniert ja nicht zu 100%. Du hast jetzt auch ein Fragezeichen bei Wolf. Weil Markus Gisdol hat sich ja nicht unbedingt einen Gefallen getan und rausgehauen dann öffentlich, dass Wolf ja sogar mit Schmerzmitteln und Verletzungen gespielt hat. Da gab es ja auch durchaus negatives Feedback zu Recht. Also da ist klar, wo es hingeht. Ich frage mich nur teilweise dann auch, warum sagst du das auch noch öffentlich? Aber gut, ist ja eigentlich gut, dann kam es raus und sie machen es hoffentlich besser. Aber hinter Marius Wolf, der eigentlich gesetzt war auf der rechten Seite, natürlich jetzt auch nochmal ein Fragezeichen. Das ist ein Beißer, ein Kämpfer, der wird vielleicht fehlen. Ich sehe Stuttgart vorne, die Quoten sehen Stuttgart vorne.
Ja. Die Quoten sind vor allem lukrativ auf den VfB. Da ja, gibt es eine 2,15 im Schnitt. Also wer glaubt hier auswärts, der VfB immer gut. Es wird mal wieder Zeit für einen Sieg, auch wenn sie nicht so super drauf sind, aber sie haben generell die Stärke und wer vom FC nicht so viel hält, beispielsweise so wie du, der könnte diese Zweierquote gerne mal mitnehmen.
Also das kann ich aus natürlich hier nicht so stehen lassen. Ich wohne in Köln, wenn hier gesagt wird, ich halte nicht so viel von FC, dann brennt mindestens mein Briefkasten schon morgen früh. Also ich halte natürlich sehr viel vom FC und von den Menschen, die Menschen, Alex, aber... Fußballerisch ist es eine schwierige Geschichte. Ich glaube, das wissen auch die Kölner und die es mit den Kölnern halten, selber. Wir wollen jetzt gleich dann den Übergang wagen, Alex, zum großen Bundesligaspiel. Obwohl wir schon Eintracht gegen Bayern haben, würde ich sagen, vom Namen her ist das hier sogar noch glanzvoller, obwohl es da vielleicht sportlich nicht unbedingt die Anhaltsgründe mehr gibt, sich so drauf zu freuen. Aber namentlich kommen wir zum größten, wichtigsten Derby der deutschen Bundesliga. Vielleicht zum letzten Mal in nächster Zeit. Willkommen zu Schalke gegen Dortmund.
Absolut, jetzt wo du so sagst, ja stimmt. Man kann sich es kaum ausmalen, ne? Eine Bundesliga-Saison ohne dieses Derby. Aber es sieht stark danach aus, als würde es nächstes Jahr keines geben. Es sei denn, die Schalker gewinnen jetzt mal am Wochenende und geben ihren Fans ein bisschen Hoffnung. Schwer wird's, sag ich mal so. Also ich fange mal anders an. Hätten wir gestern um diese Uhrzeit aufgenommen, hätte ich schon eher gesagt, okay, ich könnte es mir halbwegs vorstellen. Aber zwischen gestern und heute lag eben dieser furiose 3:2 Auswärtssieg des BVB beim FC Sevilla in der Champions League. Denn, liebe Hörer, ihr wisst ja, wir nehmen immer Donnerstagmorgen, Donnerstagmittag hier auf. Mittwochabend hat der BVB ein absolutes Ausrufezeichen in der Champions League gesetzt. Im Sanchez-Pizjuan, eine absolute Festung im spanischen Fußball übrigens. 3 Tore geschossen, 3:2 Auswärtssieg in der Fremde. Ein fantastisches Ergebnis für den BVB. Und ich glaube, just vor dem Derby wird das den Dortmundern dermaßen Auftrieb geben, dass sich die Schalker eher gewünscht hätten, dass es nicht so gut läuft.
Ja, also Dortmund... Tatsächlich gerade die erste Halbzeit, muss man sagen, auch als Beobachter dieses Vereines, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen die Augen gerieben und geguckt, welche 11 neuen Spieler sie denn verpflichtet haben, dass das jetzt so auf einmal aussieht. Es war vielleicht, wenn man noch Leipzig die zweite Halbzeit dazu zählt, wo sie dann ja das Spiel gedreht haben für sich in der Liga, die beste Halbzeit, die man unter Terzic gesehen hat, seit er Trainer ist. Man hat wahnsinnig gut auch gegen den Ball gearbeitet und ich fand halt auch, wie du gesagt hast, 3 Tore gegen Sevilla zu erzielen, das ist halt insgesamt in den letzten 10 Spielen dieser Mannschaft überhaupt gelungen. Also die haben nur 3 Gegentore in den letzten 10 Spielen überhaupt bekommen. Dortmund macht es in einer Halbzeit und das eben auch schönerweise so, dass sie genau gezeigt haben, wo ihre Stärken liegen. Ne? Diese Umschaltmomente, Danton Haaland, der einfach ein unfassbarer Torjäger ist, kombiniert mit auch einfach Klasse, mit Ideen von Guerrero, mit Sancho oder eben einem sehr guten Pressingverhalten von Reus immer, der dann das 3-1 auflegen konnte. Also da war viel zu sehen, was Dortmund gut kann. Und natürlich hält das die Stimmung einfach auf, weil auch 3 Auswärtstore gegen Sevilla, das ist einfach ein richtiges Brett und macht Hoffnung, dass man tatsächlich die nächste Runde der Champions League erreicht. Ne? Jetzt kommen die Schalker, die sind die schlechteste Mannschaft der Liga weiterhin. Ich glaube, selbst ein Derby-Sieg ist jetzt nicht die Erlösung und der Klassenerhalt, aber wenn sie das Derby nicht gewinnen, dann ist das Ding tatsächlich durch. Also beide Mannschaften haben eigentlich Druck. Dortmund muss gewinnen, um die Champions League mitzuspielen in der Liga. Und Schalke muss gewinnen, um überhaupt in der Liga zu bleiben.
Ja, also ich glaube auch, dieses 3-2 in Sevilla hat wirklich, zumindest von der Stimmung her, eine absolute Trendwende eingeleitet. Denn in der Bundesliga waren sie zuletzt ja dermaßen schwach. Ein Sieg in den letzten 6 Spielen, 2-2 gegen Hoffenheim hat sich auch angefühlt wie der Niederlage. Davor hast du in Freiburg verloren, in Gladbach das 2-4, in Leverkusen das 1-2, absolute Big Games verloren gegen zwei Champions League-Aspiranten und Konkurrenten. Von daher die Stimmung war, fand ich, wahrscheinlich am Tiefpunkt. Deswegen umso erstaunlicher dieses 3-2 Sevilla, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten, vor allem weil Sevilla so stark in La Liga ist. Eine absolute Überraschung für mich, muss ich auch ehrlich sagen. Tolle Leistung, vor allem in der ersten Hälfte und ja, toll für den Verein, für die Stimmung vor diesem Derby. Denn ich glaube auch dieser 3-2-Sieg hat sich enorm auf die Quoten ausgewirkt, die jetzt ja komplett nach unten geschossen sind, würde ich jetzt schätzen. Also 1,30 gibt es auf den BVB auf Schalke, das ist schon sehr, sehr niedrig angesichts eben dieser schlechten Formkurve in der Bundesliga mit einem Sieg in 6 Spielen. Von daher, ja, die Quoten sind nicht so prickelnd. Umso krasser sind sie natürlich, wer denkt, ja, Schalke muss doch jetzt mal wieder oder könnte vielleicht die Dortmunder ärgern, einen Punkt mitnehmen oder sogar einen Sieg. 9er Quoten gibt es auf den Heimsieg Schalke, 5er Quoten auf das Unentschieden. Also, da sind die Quoten schon enorm hoch.
Warum das so ist, um da vielleicht nochmal einzuhaken, da würde ich auf jeden Fall die beiden letzten Derbys heranziehen zum besten Vergleich, denn das sind die beiden Derbys, die ohne Fans stattgefunden haben. Ich finde, das ist, man redet öfter drüber, aber es gibt vielleicht kein Spiel, was ich kenne, wo man das messbar oder besser gesehen hat, was das auswirken kann. Man muss ja wirklich sagen, der Schalke ist schon lange nicht mehr auf der Augenhöhe des BVB unterwegs, was die Spielerqualität angeht. Aber wir hatten eine ganz lange Zeit, wo Schalke eigentlich eher der Stolperstein war und der Maßstab in den Derbys. Also auch wenn es in der Liga immer für Dortmund besser lief, in den Derbys war Schalke eigentlich der tonangebende Verein. Egal ob heim oder auswärts, die Lautstärke der Fans hat immer irgendwie Schalke beflügelt. Und es zu wahnsinnigen Spielen gemacht. Und seit diese Fans weg sind, muss man sagen, hat man einfach 2 Spiele gesehen, wo eine Mannschaft rausgegangen ist, BVB, die eine hohe Spielqualität haben, gegen eine Mannschaft, die einfach diese Qualität nicht hat. Und dann haben sie 2-mal Schalke dahergespielt. Also wirklich im Trainingsspielmodus 2, 3, 4 Tore, dann wieder duschen nach Hause und denken, gut, wann spielen wir das nächste Mal? Also das fand ich in beiden Spielen so erschreckend, dass ich auch sehr gut verstehen kann, warum man hier nicht auf Schalke setzt, dann in der Saison, wo sie generell gar nichts reißen.
Ja, ich habe ein Aber für dich, einen kleinen Einspruch, denn es wäre das erste Mal seit 2011, 2012, dass der BVB beide Derbys gewinnt. Also das zeigt schon auf, das ist sehr selten und kommt nicht häufig vor, dass der BVB, auch wenn er favorisiert ist, ja, einfach beide
Spiele gewinnt in einer Saison. Aber lass mich da kurz zurückschlagen und sagen, es ist auch das erste Mal, dass beide Spiele in einer Saison ohne Fans ausgetragen werden.
Ja, klar. Hm? Aber ne, nur diese Statistik, die ist, finde ich, schon ganz interessant. Also fast 10 Jahre ist dem BVB das nicht mehr gelungen. Von daher, das war ja schon auch ein kleines Achievement. Nichtsdestotrotz, ja, sie sind klarer Favorit. Und um jetzt mal zu unseren Prognosen und Tipps zu kommen. Vor diesem Sevilla-Spiel war die Stimmungslage auch bei mir ein bisschen anders. Aber dieses 3-2 in Sevilla, glaube ich, das ändert für mich, finde ich, so viel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der BVB jetzt nicht dermaßen beflügelt ist durch diesen Erfolg in Spanien, dass sie das Derby nicht gewinnen. Also ich glaube tatsächlich, dass der BVB am Samstag gewinnen wird. 18:30 ist es ja das Topspiel. Schön Einzelspiel am Abend. Ich glaube, sie werden es gewinnen, weil sie einfach ja diesen Schwung aus dem 3-2 mitnehmen müssen fast schon, auch wenn ja für die Schalke enorm viel auf dem Spiel steht, denn du hast es gesagt, wenn sie nicht gewinnen, boah, dann wird's brutal schwer mit dem Nichtabstieg. Es wird ja sowieso schon brutal schwer, aber
glaube ich, auch einfach nochmal sagen, es gibt exakt eine Mannschaft, die einmal verloren hat in dieser Saison gegen Schalke. Also Schalke hat nur einen Saisonsieg. Das heißt, selbst ein formschwächeres Dortmund oder so, es gibt auch andere Vereine, die versucht haben vielleicht, oder nicht versucht, aber die angetreten sind und verlieren hätten können. Und das hat niemand hat gegen Schalke verloren. Und jetzt auch noch mit der Zusatzinfo, die wir eben gestern Abend gewinnen konnten, nämlich, dass das Team tatsächlich auch irgendwie zumindest in Teilen dann noch intakt scheint und Lust hat. Das führt auch dazu, dass man eigentlich nichts anderes machen kann, als auf die Dortmunder, auf den Favoriten zu setzen. Und wenn man ein bisschen risikofreudiger ist und sagt, diese 1-3er-Quote, das reicht mir noch nicht ganz. Handicap plus 1 für Schalke wäre zum Beispiel schon eine 1-8er-Quote für die Dortmunder. Könnte man sich mal angucken. Aber ja, wer da als Favorit ins Rennen geht, da gibt es überhaupt keine Fragezeichen. Wer aber vielleicht wissen will, wer als Favorit ins Rennen geht bei der Biathlon-WM, der kann zu Wettbasis rüberwechseln, denn da haben wir alles zur Biathlon-WM 2021. Der Kollege Steffen Peters hat es wunderschön aufgeschlüsselt. Programm, Zeitplan, Favoriten, Wettquoten, alles bekommt ihr da, wenn ihr ein bisschen Abwechslung braucht. Wenn euch die Derbys zu sehr mitnehmen, wenn euch die Leidensgeschichte der Schalker zu sehr mitnimmt, dann guckt doch mal auf der Wettbasis nach der Biathlon-WM vorbei. Und wir gehen direkt ins nächste Spiel weiter jetzt, nach diesem kleinen Querverweis, denn wir haben ja noch ein bisschen oder ein Bundesligaspiel noch vor uns, was am Sonntag auf uns warten wird, Alex. Es ist Hertha gegen Leipzig. Zwei neureiche Vereine, wollte ich was sagen. Also das große Sonntagsduell in der Bundesliga.
Ja, die Überleitung lässt mich jetzt ein bisschen sprachlos zurück. Was soll ich zu zwei neureiche Vereine sagen? Ja, Champions League-Duell ist es logischerweise nicht, auch wenn sich die Hertha das wünschen würde. Für die Leipziger gibt es vielleicht so schnell kein Champions League-Spiel mehr. Okay, es gibt noch das Rückspiel, aber auch da wollen wir natürlich den Blick lenken auf das Champions League-Spiel unter der Woche, das gegen Liverpool 0-2 verloren wurde. Sie haben mich enttäuscht dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir mehr ausgerechnet. Ich glaube, den Leipzigern ist es sehr, sehr abgegangen, dass sie ihr Heimspiel nicht oder das Spiel nicht zu Hause austragen konnten, sondern es wurde ja in Budapest ausgespielt aufgrund der Corona-Lage und der Einreisebeschränkung für englische Teams und englische Personen generell. Von daher, ja, glaube ich, hat das den Leipzigern sehr, sehr wehgetan, dass sie einfach nicht ihr Heimspiel hatten, auch wenn natürlich keine Zuschauer vor Ort sind. Aber ich glaube, das ging ihnen einfach ab. Sie haben mich enttäuscht, unterm Strich. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich hätte mir mehr erwartet, zumindest ja mehr Biss, mehr Chancen, mehr Galligkeit, vielleicht irgendwie ein Remis oder so. Aber dieses 0-2 gegen Liverpool war schon arg enttäuschend, vor allem auch die Art und Weise, diese absolut hergeschenkten Tore. Von daher, ja, Leipzig, so ja, BVB mit tollem Gefühl aus der Woche rausgekommen, aus der europäischen, und die Leipziger exakt gegenteilig.
Ja, vor allen Dingen, weil du bei Leipzig ja eigentlich das klassische Muster dieser Saison gesehen hast, was in der Liga auch eigentlich sehr, sehr oft und sehr gut funktioniert. Sie haben es jetzt nicht hinbekommen, wahnsinnig viele gute Torchancen rauszuspielen. Und da reden wir seit Wochen drüber, dass die Offensive nicht auf dem Niveau des letzten Jahres ist. Gleichzeitig reicht es in der Liga aber eigentlich immer, weil sie defensiv nichts zulassen. Und das war auch gegen Liverpool der Plan. Nur kurioserweise hat man sich dann eben, vielleicht ist es dann auch eben einfach doch noch die fehlende Reife, auch bei einem Team, was jetzt nicht seit Jahr um Jahr um Jahr ganz oben mitspielt in der Champions League. Absolut. Im Gegensatz zu Liverpool, was die in den letzten Jahren mit genau diesen Spielern gerissen haben, das weiß jeder. Aber jetzt haben sie sich mal Fehler geleistet. Diese tadellose Defensive hat gewackelt. Sie hatten einen Upamecano-Fehler beim 2-0 durch Mané, sie hatten einen Fehler durch Kapitän Sabitzer vorm 1-0 durch Salah, und ich glaube, das war einfach dieser große Unterschied. Ne? In der Liga klappt das oft, weil da fühlen sie sich souverän, da sind sie sicher und die Defensive hält, und dann hast du genug Zeit, ja, dich auf den besten Torschützen Angelinho zu verlassen oder irgendwie sonst was zu kreieren. Aber gegen Liverpool, da ist es ein anderes Level, da ist ein anderes Tempo und da rächt sich dann jeder Fehler, und wenn du selber eben nicht torgefährlich genug bist, dann hast du ein Problem. Ich glaube, dass das deswegen auch ein nerviges Spiel gegen die Hertha werden könnte, weil ja. Du merkst schon die Dardai-Einschläge, seit er da ist, und quasi auch die Veränderung in der Zusammenarbeit der Mannschaft, die Stabilität, die steigt schon, und Leipzig tut sich eben nicht leicht beim Tore rausspielen, und ich glaube, das könnte nervig werden.
Ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, das wird richtig nervig werden, nämlich dadurch, dass Leipzig nicht gewinnen wird. Also beim BVB, glaube ich, die nehmen den Schwung absolut mit aus der Champions League, und ich glaube, die Leipziger auch, aber eben den negativen Schwung, sprich, ich glaube, dieses 0-2 gegen Liverpool wird sie so affektieren, dass man das ablesen können wird am Wochenende, nämlich am Ergebnis. Sprich, ich sage, mindestens unentschieden geht das Spiel aus, aber ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter, auch wenn es ein sicherer Schritt ist. Ich gehe auf die doppelte Chance 1x. Also ich kann mir sogar tatsächlich einen Hertha-Sieg sehr, sehr gut vorstellen, einen schönen Upset gegen müde, angeschlagene, mental zumindest angeschlagene Leipziger und gehe da auf die doppelte Chance, denn auch da gibt es Quoten von über 2,0 und die finde ich so attraktiv, dass ich das, das ist mein Tipp. Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist natürlich ein bisschen, also ist es gegen den Favoriten getippt immer noch, muss man sagen. Man darf auch nicht, also natürlich kann man auf die Formkurve gucken, auf die Tabelle gucken, da sieht man, was bei Hertha in dieser Saison bis jetzt passiert ist und das macht nicht unbedingt Mut gegen Leipzig auf den ersten Blick. Aber wir haben es auch schon gesagt, der Trainerwechsel, der trägt erste Früchte. Vergangenes Wochenende hat man gesehen, dass man sich auch nach einem Rückstand nochmal aufrafft und zurückkämpfen kann. Und ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass es Zeit wird für den ersten Sieg unter Dardai. Und dass es vielleicht genau dieser Upset-Sieg sein muss für die Geschichte, die dahinter steckt irgendwie. Also es ist natürlich immer noch der riskantere Tipp, aber ich würde fast mitgehen und sagen, das fällt vielleicht einfach in die Kategorie, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und Dardai holt seinen ersten Sieg gegen den großen Favoriten, nachdem man sich gegen vielleicht auch andere Teams noch schwer getan hat. Und die Hertha ist direkt wieder Big City Club. Das, denke ich, ist vorstellbar. Und wir können tatsächlich auch zu den nächsten Big City Clubs kommen, wenn wir aufs nächste Spiel gucken. Alex, wir verlassen jetzt die Bundesliga und vor uns liegen drei spannende Spiele. Zwei davon, deswegen habe ich es ja schon direkt zu Beginn der Folge gesagt, sind spannende Derbys sogar. Von der Tabellenkonstellation vielleicht sogar spannender als das Revierderby in Deutschland. Und mit dem ersten, mit dem englischen Derby fangen wir an, ist das Merseyside Derby. Liverpool gegen Everton, Reds gegen Toffees. Und es ist tabellarisch dicht beieinander wieder mal.
Ja, wieder mal ein sehr, sehr wichtiges Schlüsselspiel für Liverpool. Von denen hatten sie in den letzten Wochen einige. Und sie haben nicht immer so gut ausgesehen, wie wir uns ja erinnern. Beispielsweise gegen City, beispielsweise gegen United, beispielsweise gegen Leicester City. Und jetzt gibt es dann das nächste Schlüsselspiel. Sechster gegen Siebter, das ist ein bisschen erstaunlich, wenn man die tabellarische Situation betrachtet. Wer hätte das schon gedacht, dass Liverpool nach 24 Spielen nur Sechster ist, outside der Top 4? Also das ist ein kleiner Super-GAU für Liverpool natürlich, oder was heißt ein kleiner, das wäre ein riesiger, wenn sie am Ende die Champions League verpassen sollten. Und um das nicht zu tun, wäre mal wieder ein Derby-Sieg nötig.
Oder ein Champions League-Sieg. Aber das ist noch weiter gedacht. Nee, klar. Es ist so, dass Liverpool ja auch vor allen Dingen rausgefallen ist aus diesen Rängen, wo sie auf jeden Fall hingehören, sich selber sehen und auch hin sollten, meiner Einschätzung nach, weil sie eben jetzt nochmal drei Niederlagen am Stück hatten in der Liga. Das ist tatsächlich unter Klopp, seit er übernommen hat, 2015, ist es nie passiert, dass der LFC diese drei Niederlagen am Stück hatte in der Liga. Und das hat sie dann da ganz oben eben rauskatapultiert. Sie sind aber noch in Reichweite. Es wird nur einfach Zeit, dass sie wieder Fahrt aufnehmen. Wir haben viel über Schwung aus der Champions-League-Woche geredet, zum Beispiel auch. Ich finde, da kann Liverpool, das Spiel haben wir eben auch schon bei Leipzig so ein bisschen besprochen, durchaus was mitnehmen. Erstens, diese immer noch enorm geplagte Defensive hat gehalten gegen Leipzig. Das dürfte ein bisschen Selbstvertrauen geben. Kabak wieder gestartet, wie gegen Leicester. Gegen Leicester hat er sich direkt ja auch einen Aussetzer geleistet. Jetzt 0 Tore bekommen. Vielleicht wächst da langsam auch wieder was zusammen und man kann mal 3-4 Spiele mit derselben 11 starten, auch was die Innenverteidigung angeht. Das macht Hoffnung. Und ich finde, was auch Hoffnung macht, war, dass Salah und Mané, die beide mit der Form zu kämpfen hatten, genau das geliefert haben, was man von ihnen erwartet. Mané finde ich generell wieder einen sehr starken Auftritt sogar hingelegt, auch abseits von dem Tor. Und man war da. Man hat sich Selbstbewusstsein geholt. Man hat gegen Leipzig gespielt wie eine Spitzenmannschaft. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was Liverpool mit in dieses Spiel nimmt.
Ja, ich glaube, auch da spielt das sehr, sehr eine sehr große Rolle. Das Erlebnis unter der Woche, sag ich mal, das, was du da mitnimmst. Dieser 2-0-Sieg gegen Leipzig, glaube ich, tut dem LFC sehr, sehr gut, was Moral, Mentalität, Selbstbewusstsein anbelangt, weil sie haben ja trotzdem ein Top-Team Deutschlands 2-0 in der Fremde geschlagen, auch wenn in der Fremde natürlich in Budapest war, auf neutralem Platz, aber nichtsdestotrotz, was du da mitnimmst aus dem Spiel, ist super, super wichtig für dich, denn sie sind ja dermaßen schlecht drauf in der Liga, das ist ja unvorstellbar, ne? Drei Niederlagen in Folge, aber ich glaube ja auch nur zwei Spiele der letzten 9 gewonnen in der Premier League, irgendwie sowas, also wirklich schlecht drauf. Von daher wird die dieser 2-0-Erfolg gegen Leipzig enorm gut tun. Ich glaube, das beruhigt so ein bisschen die ganze Lage im Verein. Und ja, sie wollen da natürlich jetzt absolut nachlegen im Derby. Und da stehen die Voraussetzungen nicht so schlecht. Denn in 23 Spielen gegen Pflichtspielen gegen Everton haben sie zuletzt in Folge nicht verloren. Das ist eine unfassbare Statistik, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Dementsprechend zeigt das schon auf, sie fühlen sich gegen Everton in diesem Stadtderby enorm wohl generell und jetzt durch den Schwung, den sie aus der Champions League mitnehmen, ja, würde ich schon eher darauf neigen, dass ich sage, Liverpool wird jetzt wieder gewinnen in der Premier League.
Ich finde es vor allen Dingen auch eine spannende Statistik, weil man ja oft sagt, das Derby hat seine eigenen Regeln, egal wo die Teams sonst in der Liga stehen, beim Derby, da tritt man auf Augenhöhe irgendwie auf und das ist ja hier ganz eindeutig dann nicht der Fall, wenn Liverpool da eben sich nicht geschlagen gibt. Um das aber ein bisschen einzuordnen, muss man auch sagen, ist es gleichzeitig auch das Duell mit den meisten Unentschieden, also es ist jetzt nicht so, dass Liverpool seit 23 Spielen zu lockeren Siegen marschiert, auch das Hinspiel ging unentschieden aus, war sehr umkämpft. Ja, ja. Und vielleicht sogar der große Anfang, muss man ja sagen, der Liverpool-Misere, ne? Das war das Spiel, wo Van Dijk verletzt runter musste, nachdem Pickford sich ohne Bestrafung eine rote Karte faul gegen ihn geleistet hatte. Das war die rote Karte für Richarlison, die dafür gesorgt hat, dass Thiago 5-6 Monate länger braucht, um anzukommen. Also da ist auch richtig Feuer hinter, da sind richtig Geschichten hinter. Mhm. Und auch da hat Everton gezeigt, kampflos, das steht fest, werden sie sich nicht geschlagen geben.
Nee, absolut nicht. Aber ja, du hast gute Punkte genannt. Ich glaube, Everton hat da absolut, nicht Everton, Liverpool hat da absolut ja Revanche-Gelüste, würde ich fast schon sagen. Gute Punkte. Thiago wird gegen die Everton sicherlich ein bisschen extra motiviert sein nach diesem sehr, sehr hässlichen Einsteigen vor Richarlison mit gestreckter Sohle. Ich erinnere mich noch sehr gut. Das war schon sehr, sehr brutal. Von daher, ja, glaube ich, spricht schon einiges für Liverpool. Vor allem die Statistik, übrigens seit 20 Spielen ungeschlagen gegen Everton in der Premier League. Gegen keine Mannschaft hat man eine bessere Ungeschlagen-Serie. Also auch das zeigt auf, das ist auch ein bisschen der Lieblingsgegner, auch wenn unfassbar viele Unentschieden dabei waren, ja, das schon. Aber Everton kann einfach nicht gewinnen gegen den LFC, vor allem nicht in Anfield, da haben sie seit 20 Spielen nicht gewonnen. Dementsprechend ja, denke ich schon, dass sehr, sehr viel für Liverpool spricht und auch ich neige sehr stark zu diesem Tipp. Ja. Um nicht zu sagen, was heißt ich neige, ich gebe ihn ab.
Ja, vor allen Dingen, weil wir reden ja auch über Liverpool und eben über Jürgen Klopp. Und ich glaube, man darf sich, also bei allem, was man weiß, man kann sich auch sicher sein, dass diese Geschichte, die wir gerade angesprochen haben mit der Revanche, die wird nicht unerwähnt bleiben in der Vorbereitung. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und ich glaube, jetzt in der Kombination damit, dass man da vielleicht tatsächlich mit Kabak, obwohl er ein, zwei Wackler zu Beginn hatte, vielleicht auch endlich mal so ein Puzzlestück gefunden hat, dass man wieder einen gelernten Innenverteidiger regelmäßig aufstellen kann. Das war ja länger nicht gegeben. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Plus der Schwung aus der Champions League wieder, dass man jetzt tatsächlich Rache nehmen wird. 1-5er-Quote für Liverpool in Anfield, sei erwähnt. Und ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall nicht das Spiel, wo die Sieges- und Ungeschlagen-Serie, also auch Unentschieden zählen natürlich rein, von Liverpool im Merseyside Derby zu Ende gehen wird. Ich glaube, da muss Everton noch weiter warten als dieses Wochenende.
Haben wir übrigens auch gestern Abend verloren, Mittwochabend gegen Man City, ein anderes Spitzenspiel, Nachholspiel. 1-3 zu Hause verloren, also da auch ja, nicht die allerbeste Form. Dementsprechend eine sehr, sehr schwere Woche für Everton, ne, mit den Topspielen gegen City und Liverpool. Und ich glaube, da werden sie mit zwei Niederlagen abschließen.
Ja, denke ich auch. Da sind wir uns dann tatsächlich einig. Und weil du Manchester City gesagt hast, will ich auch gar nicht mehr so lange drum rumreden, sondern einfach direkt die Überleitung mitnehmen, sagen, Manchester City hat gestern gegen Everton gewonnen. Wird Manchester City denn am Sonntag auch gegen Arsenal gewinnen? Das ist die Frage, die wir uns jetzt noch stellen wollen in England, in der Premier League mit dem zweiten Spiel, was wir da heute besprechen. Denn da steht, wie gesagt, das Spiel zwischen den Gunners und den Citizens an. Von den Spitznamen her wäre es eine klare Sache, für wen es ausgeht. Aber so klar ist es nicht, beziehungsweise sind es sogar verkehrte Vorzeichen, denn die Citizens City, die marschieren ja wie verrückt gerade.
Ja, ich glaube, es ist die Mannschaft, die in ganz Europa mit Abstand am besten drauf ist, die beste Form hat. Sie rollen wie eine Lawine über ihre Gegner hinweg. Liverpool übrigens kann davon ein Lied singen. Ne? Zuletzt gab es da ein heftiges 1-4, also da hat City schon seine Dominanz aufgezeigt. Jetzt der 3-1-Sieg, ich habe es vorhin angesprochen, bei Everton, also zweimal in der Stadt Liverpool, binnen weniger Tage gewonnen, zweimal ziemlich eindrucksvoll, vor allem ziemlich locker leicht. Das ist ja auch ziemlich erstaunlich. Dementsprechend sind sie für mich absolut und für dich bestimmt auch absolut der Favorit im Spiel gegen Arsenal, die ja weiter irgendwie da oben hin wollen, aber nicht wirklich hinkommen. Die Europa-League-Plätze sind auch schon wieder, ich glaube, 8 Punkte weg. Oder 6 Punkte weg, sorry, 6 Punkte sind es. Liverpool beispielsweise ist Sechster, da wäre Arsenal aktuell gerne. Ja, dafür täte ein Sieg Not gegen City, nur ich kann ihn mir nicht wirklich vorstellen und auch die Statistiken sprechen nicht gerade für die Gunners.
Außer eine, nämlich die im Pokal, da hat ja Arteta schon bewiesen, dass er große Mannschaften schlagen kann. Man hat Liverpool schlagen können, man hat eben auch in der letzten Saison City schlagen können mit 2-0 im Pokalwettbewerb. Also das vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja. Aber ja, was man nicht vergessen darf...
Es ist halt nicht Pokal, ne?
Es ist nicht Pokal, erstens das, zweitens ist es länger her als ein Jahr, dass City in so einer herausragenden Verfassung war. Und im Moment guckst du rauf und siehst, verdammt nochmal, das ist halt Pep Guardiola. Bei Arsenal guckst du rauf und denkst, tja, das ist Pep Guardiolas Co-Trainer Arteta. Der muss noch einen weiteren Weg gehen, um dahin zu kommen, wo sein Meister eben ist. Und dass er ein Meister seines Fachs ist, dafür ist City jetzt gerade in dieser Verfassung, finde ich auch, das nochmal deutlich zu sagen, ein hervorragender Beleg. Denn sie hatten Probleme in verschiedenen Bereichen und die hat er genommen und zu Stärken verwandelt. Und das nämlich... dass sie keinen richtigen Torjäger hatten, zum Beispiel. Das hat am Anfang der Saison gehapert, dass die Defensive in den letzten Jahren die Schwachstelle war. Jetzt hast du die beste Defensive der Liga und dann hast du halt einen Gündogan zu einem Torjäger gemacht in einem neuen System, wo die Achter noch ein bisschen besser offensiv agieren, andere Läufe suchen und hast dieses Problem komplett vom Tisch gefegt, einfach weil du Pep Guardiola bist. Und ich glaube, das hätten wenig andere so geschafft, ein Team unter diesen Voraussetzungen so umzubauen, dass es wieder so eine Waffe ist.
Ja, ich hätte eigentlich gehofft, dass du hier die knackigen Statistiken vorliest, aber das wolltest du nicht, ne? Dann mache ich es halt.
Ich habe mich ein wenig an der Trainerleistung ergötzt, aber wir haben absolut, ja einige Statistiken. Leg los.
Ja, Arsenal haben ihre letzten 7 Ligaspiele gegen City allesamt verloren. City ist seit 10 Premier League-Spielen ungeschlagen gegen Arsenal und Arsenal hat in den letzten 3 Heimspielen im Emirates kein Tor gegen Peps Man City erzielt. Also das sind die Statistiken, auf die ich vorhin hinaus wollte, die eben ja eine klare Sprache sprechen, warum eben Arsenal ein absoluter Underdog ist. Also nicht nur aufgrund der tollen Form der Citizens, sondern ja, die Statistik spricht auch nicht gerade für die Gunners. Dementsprechend spricht für mich nicht sonderlich viel dafür, dass ich nicht auf Man City tippe.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube auch, Arsenal hat spätestens seit dem Winter tatsächlich so ein bisschen Aufwand wieder gewonnen, Aufwind wieder gewonnen. Das will ich jetzt nicht komplett verschweigen, weil die Hinrunde war ja katastrophal. Da stand man noch deutlich unter dem 10. Tabellenplatz, wo man sich jetzt befindet. Aber man hat Arteta vertraut und man sieht wieder eine Entwicklung. Man hat vor allen Dingen eben auch, finde ich, mit Ødegaard immer noch jemanden geholt, auf den es sich lohnt zu schauen, der noch nicht zu 100% angekommen ist. Aber da gab es tatsächlich schon jetzt ein paar Auftritte, die auch unterstreichen, dass der das Potenzial hat, da eine wichtige Rolle in dem Konstrukt zu übernehmen. Aber sie sind nicht so weit und sie sind nicht ansatzweise so weit, dass sie eben sich mit Manchester City messen könnten, die natürlich die oberste Messlatte sind, auch ja, wie gesagt für Arteta, der sich sicherlich an Guardiola orientiert in seinen ganzen Spielideen. Und davon sind sie so weit weg, dass das Spiel einfach ja deutlich ist, wer da Favorit ist.
Ja. Sehe ich auch so, also ich würde normal auf den Auswärtssieg gehen, weil denn auch da sind die Quoten 1 von 1,50 im Schnitt absolut ausreichend für mich, finde ich. Aber wer es natürlich sogar ein bisschen ja höher mag, der könnte, finde ich, gern aufs Handicap gucken. Denn da wird es dann richtig saftig. Also wenn man auf den Handicap-Sieg gibt, dann springen die Quoten auf 2,40 teilweise für Man City. Von daher, das ist schon sehr, sehr lukrativ, finde ich. Denn ja, so ein 2-0, 3-1 kann ich mir absolut gut vorstellen. Nochmal, sie haben bei Liverpool 4-1 gewonnen, jetzt in Everton 3-1, also zweimal kam das Handicap zuletzt ja sowieso schon an. Dementsprechend ist das auch ein absolut Tipp, der sehr, sehr nahe liegt für mich.
Ja, ein Top-Team, was Tore erzielt wie ein Top-Team und dazu eben aber auch noch die beste Defensive hat. Das heißt, Handicap kann ja auch zustande kommen, wenn du einfach kein Gegentor kriegst, dann reichen auch 2 Tore direkt, ne? Also da viele Punkte, die dafür sogar sprechen könnten, dass man, wenn man auf eine höhere Quote schielt, sich mal da umschaut. Und wir schauen uns auch noch weiter um. Das war noch nicht das letzte Spiel. Wir gehen noch einmal in ein anderes Land, in das dritte heute. Das war nach Italien. Und da ist ein Spiel, auf das ich enorm heiß bin, als Zuschauer einfach, kann ich dir verraten. Ja. Es ist das Derby della Madonnina, wie wir Experten es nennen, wie Italiener. Es geht nach Mailand und da treffen Inter und der AC aufeinander und das in der denkbar besten Tabellenkonstellation, die es vorm Derby geben kann.
Ja, und dies weiß ich gar nicht, wann zuletzt gab, vor 10 Jahren oder so, habe ich gar nicht nachgeschaut. Also diese Konstellation gab es nicht mehr, nämlich lange nicht mehr, dass der Erste gegen den Zweiten spielt. Inter ist Tabellenführer mit 50 Punkten und direkt danach kommt Milan mit 49 Punkten. Also spannender auf Rang 2. Spannender könnte es also gar nicht sein. Brisanter könnte ein Derby also kaum sein, tabellarisch zumindest. Das ist echt das absolute Spitzenspiel in Italien, auf das auch ich tatsächlich sehr, sehr viel Bock habe. Ich bin sehr gespannt, vor allem, weil es ja jüngst zu dem Duell schon kam, in der Coppa, oder war es die Supercoppa? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Supercoppa.
Da gerieten ja die Kollegen Lukaku und Ibrahimovic aneinander. Gab es eine kleine Auseinandersetzung, die auch für sehr, sehr viel Unterhaltung sorgte. Zumindest auf Social Media gab es da einige Videos, die kursierten, die sehr, sehr witzig waren. Von daher, ja, sehr, sehr viel sportliche Brisanz dabei. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
Es ist halt wirklich alles dabei. Die sportliche Wichtigkeit, der Gewinner erobert oder verteidigt die Tabellenführung in dem ersten Jahr seit 9 oder 10 Jahren, wo Juventus wahrscheinlich nicht Meister wird. Also du musst ja auch die Chance nutzen. Juve wird nächstes Jahr wieder zurückschlagen. Beide wissen das auch. Das hier ist die ganz große Chance auf den Scudetto. Und dass man jetzt eben tatsächlich dann nur ein Punkt auseinander ist, dieses Spiel kann den Meisterschaftskampf eventuell entscheiden. Das in einem Stadtderby. Und du hast es angesprochen, dann nebenbei, die Geschichten stimmen ja auch, die Hitze stimmt auch. Lukaku Kopf an Kopf mit Ibrahimovic, übrigens nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Torjägerliste. Beide sehr gut unterwegs, 16 Tore Lukaku, 14 Ibrahimovic. Ja. Also diese Teams sind auch bei so vielen Sachen so dicht beieinander. Beide 15 Saisonsiege gesammelt, um eben diese Punktzahl zu erreichen, die sie gerade haben. Das ist so ausgeglichen und die Hitze ist da, die Spieler haben dafür schon im Pokalduell gesorgt. Ibrahimovic musste das Spielfeld ja verlassen und danach hat der AC dann oder die AC verloren. Also da ist sogar noch eine Rechnung aus seiner Sicht offen. Lukaku hat ja beide Tore dann erzielt, um das Spiel zu entscheiden. Ja, da wird es auch einen Wettstreit geben und es ist auch für mich unvorstellbar bei den beiden Charakteren, dass sie nicht nochmal zumindest nette Worte wechseln werden, wenn sie zufällig aneinander vorbeilaufen. Also das... Ja. Da ist super viel gegeben, auf das man sich, glaube ich, auch als neutraler Zuschauer einfach freuen kann.
Ja, absolut. Ich finde es auch sehr, sehr schwer zu tippen, um da ein bisschen jetzt zu unseren Tipps zu kommen. Absolut auf Augenhöhe für mich das Spiel, wirklich sehr, sehr schwer zu prognostizieren, zumindest im Dreiweg. Kann mir wirklich alles vorstellen. Also ich kann mir ein Unentschieden würde natürlich naheliegen. Habe ich überhaupt schon ein Unentschieden getippt in dieser Folge, weiß
nur
ich gar nicht.
Letztes Spiel eigentlich. Ich glaube nur die doppelte
Genau,
Chance,
genau. Ja. Eigentlich müsste ich es mal wieder machen. Es liegt natürlich nahe, bei diesem Spiel es zu tippen, aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass eine dieser beiden Mannschaften gewinnt. Von daher ist, ja, ausgeglichener geht es nicht, spannender geht es nicht. Ich tue mich aktuell tatsächlich ein bisschen schwer.
Ja, also was das Dreiweg angeht, auf jeden Fall. Ich finde, was du da halt herausheben musst, auch wieder hier in unserer Perspektive, ist, dass ich die Quoten auf AC Milan tatsächlich ein bisschen hoch finde, weil Inter doch klar favorisiert ist mit einer glatten Zweierquote, was auch gut ist für ein Interspiel, aber die AC, die liegt da halt bei 3,6 und das finde ich
auch erstaunlich.
Sehr hoch, weil die Teams sind ja nicht, also die sind einen Punkt auseinander und nicht eine 1,6 Quotenunterschied und die
und
AC ein
Heimspiel.
Gut, es ist dasselbe Stadion immer noch, glaube ich, in Mailand. Aber es ist trotzdem, finde ich auch, da sind sie zu weit auseinander. Also das, wir sind uns ja einfach einig, dass beide Siegchancen haben, unentschieden drin wären und dass da dann so eine Schlagseite in den Quoten ist, das finde ich auffällig, würde ich jetzt eben, weil wir ja auch immer über Quoten sprechen, hier auf jeden Fall mal in den Raum stellen, was man draus macht. Das ist eine andere Sache. Aber beide Teams treffen, habe ich zum Beispiel rausgesucht, Alex. Einfach um auch nochmal Lukaku und Ibrahimovic die Geschichte weiterzuspinnen vielleicht. Und da ist die Quote auch bei 1,6. Also ist jetzt auch nicht die schwächste Quote, die wir bei beide Teams treffen, heute schon besprochen haben. Deswegen das mal in die Runde geworfen. Ja.
Der Go-To-Move, wenn man nicht weiß, was man tippen soll, so ein bisschen. Ne? Nee, wenn man natürlich Tore erwartet, wenn zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen, absolut naheliegend. Wollte ich tatsächlich auch tippen, aber hast du mir jetzt vorweggenommen. Ich wollte noch ein Wort sagen zu diesen Dreierquoten vom AC Milan. Die finde ich wirklich auch erstaunlich hoch. Kann ich mir auch nicht wirklich erklären, warum die dermaßen hoch sind. Die sind ein Punkt hinter Inter nochmal. Ne? Also warum da Dreierquoten? Ich hätte jetzt vorab, ohne auf die Quoten zu gucken, gedacht, ja, beide haben so eine 2,20 im Schnitt und dann gibt es aufs Unentschiedene 3,20 oder so und ja, das wird sein. Nee, Dreierquoten, ich finde, das ist dermaßen lukrativ, dass es sich eigentlich tatsächlich lohnt, auf Milan zu tippen, einfach weil die Quote so hoch ist. Mhm. Also selbst wenn ich generell sehr, sehr unentschlossen bin, weil ich mir alles vorstellen kann, aber die Quoten lohnen sich absolut, auf Ibra und Co. zu setzen.
Das auf jeden Fall und man muss zumindest festhalten, dass Milan sich auch in dieser Saison durch einen sehr guten Pragmatismus auszeichnet, also dass sie einfach enorm viel auch aus Standardsituationen machen und das sind Sachen tatsächlich, wo ich mir auch immer vorstellen kann, das sind vielleicht genau die Punkte, die mal einer Conte-Mannschaft auch wehtun können, wenn die gegnerische Mannschaft einfach effektiv ist. Und ja, effektiv, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die AC da oben steht. Deswegen glaube ich, auch vertretbar und bei den Quoten, du hast es gesagt, auf jeden Fall spannend. Wir haben es ja auch schon mal angesprochen. Wir sind der Meinung, da ist auf jeden Fall was ein bisschen schief bewertet und dann ist es natürlich immer irgendwie aus dieser Perspektive auch interessant zu besprechen.
Man muss natürlich dazu sagen, dass Inter seit 6 Spielen ungeschlagen ist, die letzten 3 gewonnen hat und in den letzten, 5 Spielen auch nur ein Gegentreffer kassiert hat. Also das sind so ein paar Gründe, die diese Formstärke von Inter ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie so gut bewertet sind. Das sind schon beeindruckende Zahlen, also die Abwehr absolut stabilisieren können, gute Form. Jetzt zuletzt zum Beispiel gegen Lazio einen sehr, sehr wichtigen 3-1-Heimsieg gefeiert, davor in Florenz gewonnen. Also das sind schon auch 2 kleinere Ausrufezeichen, auch wenn Florenz jetzt nicht so prickelnd unterwegs ist in der Saison, aber nichtsdestotrotz 2 wichtige Siege. Dementsprechend, ja, die Form spricht natürlich ein bisschen für Inter, aber nach wie vor, mir sind die Quoten auf Milan zu hoch, dementsprechend lohnen die sich einfach.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel, glaube ich, weil jeder Spielausgang ist vorstellbar, guckt da vielleicht auch, kann man ja jeder nach seinem Gefühl so ein bisschen gehen, aber jeder Spielausgang ist auch interessant, weil selbst die Zweierquote für Inter ist ja noch spannend. Also, ja,
absolut.
Wer da in welche Richtung auch immer ein Gefühl hat, kann eigentlich an alle 3 Wege auch ordentliche Quoten erwarten. Und das macht es ja irgendwie auch nochmal super spannend zu tippen generell, sich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Und dass es gute Gründe gibt, sich das Ganze dann anzuschauen, das haben wir ja auch ausgeführt. Ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gemerkt, Alex, heute gab es so ein paar Spitzenspiele, die so ja ein Leuchten in die Augen und in die Stimme getrieben haben bei uns. Und das Ganze geht ja dann auch nächste Woche weiter. Wir haben heute ein bisschen die Champions-League-Spiele rekapituliert. Nächste Woche stehen auch wieder Champions-League-Spiele auf dem Plan. Die werden wir nicht nur rekapitulieren für euch. Am Montag könnt ihr einfach dann schon mal wieder nach einer neuen Episode gucken. Da schauen wir dann auch auf die Champions-League-Spiele voraus in gewohnter Manier und bieten euch da auch eine Vorschau, was euch da eben noch erwartet. Chelsea-Atletico ja zum Beispiel in der nächsten Woche auch noch am Start. Thomas Tuchel gegen Diego Simeone. 2 ja, von allen geliebten Charaktere, die da aufeinandertreffen werden. All das.
Ja, 2 deutsche Mannschaften spielen ja auch. Gladbach gegen Man City und die Bayern bei Lazio, also dementsprechend gibt's da, glaube ich, einiges zu besprechen. Deswegen ja, nehmen wir nächsten Montag eine Sonderfolge auf, bei denen wir über ja Champions League und Europa League Spiele, denn da stehen ja dann die Rückspiele schon an. Also anders als die Champions League, die in der Europa League wird nächste Woche schon ermittelt, wer ins dann, was ist es, Achtelfinale genau einzieht, also das 16. Finale, die Rückspiele stehen an, auch über die werden wir sprechen. Wir schauen, wie sich heute Abend die ganzen Deutschen schlagen und dementsprechend ja, wird es eine sehr, sehr interessante Sonderfolge nächsten Montag geben. Da könnt ihr euch drauf freuen, liebe Hörer. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende mit dieser Episode.
Wir sind völlig am Ende und ich verabschiede mich, bedanke mich bei allen Hörern, die eingeschaltet haben und freue mich, dass wir uns schon so bald wieder hören. Alex hat es ja gerade nochmal dann erklärt, dass das schon Montag der Fall sein wird. Bis dahin, bleibt gesund, passt aufeinander auf. Liebe Grüße und danke, dass ihr immer wieder einschaltet. Tschüss.
Ciao.